Wir reden in dieser Folge über Pokémon. Wie könnte es anders sein? Über spannende Entwicklungen bei Microsoft und Sony. Und endlich, endlich, endlich reden wir über Resident Evil Requiem. Das alles und noch viel mehr in dieser Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between. Und damit ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Der nächste Podcast von Faith and Pixels geht endlich wieder los. 2 Wochen können sich so, so lange anfühlen. Aber endlich kommen wir wieder hinein in eure Ohren und beglücken euch mit einem weiteren Podcast, mit der 23. Folge, offiziellen Folge neben den Spezialfolgen von Faith and Pixels. Schön, dass ihr da seid, liebe ZuhörerInnen, und schön, dass ihr beide auch da seid, Maxi und Robin. Und Maxi, vor allen Dingen schön, dass du da bist aus dem weit, weit entfernten Baden-Württemberg. Der erste Podcast, den wir aufnehmen, und du bist nicht mehr in Fulda.
Genau.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, richtig krass. Fühlt sich richtig gut an. Ich fühle mich euch sehr nahe und dem Hörerinnen und Hörern auch sehr nah. Ich freue mich auf die Folge.
Ja. Ja, erzähl doch mal, wie war denn dein Umzug? Hat alles gut geklappt? Du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, du hast jetzt eine 100er Leitung statt einer 50er Leitung. Das ist ja schon mal ein Upgrade. Aber so abgesehen davon, wie fühlt es sich so an in der Ferne?
Eigentlich ganz gut. Also ich fühle mich gut. Ich habe noch sehr viele Umzugskisten hier am Start. Ich fühle mich sehr willkommen. Der Posaunenchor hat mir schon gespielt. Der Investiturgottesdienst wird geplant. Und ich sag mal, ich bin dran, drauf und dran, mich einzuleben. Und dazu gehört auch die erste Folge hier aufzunehmen.
Sehr schön. Robin, wie ist bei dir? Was steht bei dir gerade so an? Wie ist so dein Gemütszustand? Wie geht's dir so?
Ich weiß noch nicht, ob ich eine Erkältung entwickle. Das heißt, es geht mir körperlich ein bisschen durchwachsen. Ich bin jetzt über diese eigentliche Winterkrankheitswelle gut hinweggekommen. Und jetzt erwischt es mich eventuell verspätet und das nervt mich, das kann ich euch sagen.
Ja.
Nee, aber sonst geht's mir gut. Ich habe viel Freude an den Spielen, die ich zocken durfte in der letzten Woche und dazu aber dann ja später mehr.
Yes.
Und wie sieht's bei dir aus, Ruben? Wie geht's dir?
Ja, gut, sehr gut. Ich bin ein bisschen früh aufgestanden. Ich habe es Robin heute Morgen schon erzählt. Ich bin seit 4:30
Oh.
wach zum Zeitpunkt der Aufnahme. Irgendwie, ich bin gestern einfach zu früh ins Bett gegangen. Ich habe meinen Körper ja auf 7 Stunden Schlaf trainiert. Eigentlich ist mein Rhythmus ja 23 Uhr ins Bett, 6 Uhr aufstehen und das seit 5 Jahren jeden Tag. Und irgendwie war ich gestern um 9 Uhr im Bett, weil ich so müde war. Und dann dachte mein Körper um halb fünf, ja, das waren jetzt 7 Stunden Schlaf. Let's go, aufstehen. Das waren sogar 7,5 Stunden Schlaf. Und irgendwie bin ich deswegen jetzt schon ein bisschen länger wach, aber es geht mir erstaunlich gut. Ich habe direkt überlegt, ob ich nicht einfach das jeden Abend so mache, weil morgens so 2 Stunden für sich zu haben, so die Sonne aufgehen zu sehen, das war ganz nice. Deswegen bin ich tatsächlich erstaunlich wach und fit und voller Elan und Energie, um mit euch und für euch über Videospiele zu sprechen und über unseren Glauben. Und wir starten in die News-Sektion mit einem Thema oder auch so einer Sektion, über die wir eigentlich wahrscheinlich noch viel, viel länger reden könnten. Denn die Welt ist im Pokémon-Fieber, so habe ich es in unserem Sheet genannt. Die letzten 2 Wochen standen nicht nur im Sinne von Resident Evil Requiem, sondern auch im Pokémon-Fieber, weil ungefähr alles und überall immer Pokémon war. Ihr habt das bestimmt mitbekommen, liebe ZuhörerInnen. Pokémon Wind und Welle sind angekündigt worden. Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind erschienen. Und Pokémon Pokopia ist auch noch erschienen. Es ist gefeiert worden, dass Pokémon 30 Jahre alt geworden ist. Also eine unfassbare Zeit. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie ich zu Weihnachten diesen lilanen Game Boy Color mit der roten Edition unterm Weihnachtsbaum hatte. Und jetzt ist es schon 30 Jahre her, wir sind alle 30 Jahre älter geworden und jetzt feiern wir die neue Pokémon-Generation Wind und Welle in Pokémon Pokopia und ein Remake oder ein Remaster eher von Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Außerdem noch Pokémon XD, der dunkle Sturm, noch nie gespielt, ich habe das Spiel noch nie gespielt, ist jetzt auch noch auf der Switch spielbar, ein GameCube-Spiel aus dem Jahre 2005. Alles ist Pokémon und alle freuen sich total über Pokémon. Und tatsächlich findet Pokémon ja auch bei uns statt, denn Robin, hat sich entschieden, Pokémon Pokopia als sein erstes Offline-Spiel zu spielen. Das heißt, zum Zeitpunkt der
Yes.
Aufnahme sind schon mindestens 2 Let's Plays von Robin und Pokémon Pokopia erschienen. Große Empfehlung, schaut mal da rein und schaut bitte auch unbedingt den Game 2-Beitrag zu Pokémon Pokopia. Auch sehr, sehr witzig, sehr zu empfehlen. Aber Rob, wie ist nur deine Meinung zu dem Game? Bist du hooked?
Also jetzt ausschließlich Pokémon
Genau,
Pokopia.
erstmal Pokopia, ja.
Ja.
Wir haben peu à peu diesen
Ja,
Riesenhaufen an Pokémon-News.
so viel.
Okay. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, zwei Folgen habe ich schon online gestellt, direkt quasi zu Release-Zeit. Wobei, ich muss sagen, ich bin ein bisschen verspätet gewesen. Dadurch, dass Resident Evil 9 an einem Freitag erschien, dachte ich auch, Pokémon Pokopia würde an einem Freitag erschienen, aber es ist ja schon am Donnerstag rausgekommen. Und dann dachte ich, ach, ich guck mal in den Nintendo eShop rein und dann gab es das schon zu kaufen. Und ich so, hä? Moment, Mist, zu spät. Ah! Naja, nee, aber der Einstieg des Spiels ist sehr cozy. Man wird von allen möglichen Sachen überrannt, sage ich jetzt mal. Also man muss erstmal so ein bisschen auf die Welt klarkommen. Die Charaktere sind ja alle Pokémon. Es gibt keine Menschen mehr in Pokémon Pokopia. Und man baut als ein Ditto in Trainerform so sich so eine gemütliche, heimelige Welt, versucht Pokémon anzulocken, sie als Freunde zu gewinnen und sich dadurch auch immer mehr Fähigkeiten anzueignen, um die Welt zu gestalten. Also das ist ein sehr schönes, sehr schöner Mechanismus.
Cool.
Es lädt wirklich ein zum Entdecken. Ich hatte so eine Situation, wo ich im Shop, den man dann auch irgendwann freischaltet, einen Grabstein und dachte, oh, daraus mache ich jetzt ein Habitat, ich möchte Nebulak irgendwie fangen.
Ah ja, okay.
So, also, oder was ist fangen? Ich fange ja nicht, weil ich keine Pokebälle werfen kann. Aber ja, und witzigerweise habe ich das nicht hinbekommen, das Habitat so zu vervollständigen, kam aber in der gleichen Folge noch an einen Ort, wo genau ein Grabstein steht und so
Na,
verschiedene andere
okay.
Hinweise. Und dann konnte ich da dann das Habitat ja vervollständigen. Leider ist es kein Nebulak geworden, sondern nur ein Lichtel. Was aber auch
Wow.
ganz süß war, also dieses
Ja,
Kerzengeist-Pokémon, was
kenne
dann,
ich ja.
und das ist ja das Witzige bei Pokémon, die haben ja immer diese Pokédex-Einträge und manchmal stehen da echt verstörende Sachen drin.
Okay.
Also bei Tragosso und Knogger, ne,
Kennt
so,
man,
das ist
genau.
den, also Tragosso, das ist den Schädel der verstorbenen Mutter trägt, zum Beispiel. Das finde ich sehr heftig.
Ja.
Und bei Lichtel steht, dass es die Lebensenergie seines Trainers aussaugt. So,
Oh,
und ich dachte so,
nice.
okay, das wollte ich vielleicht gar nicht so genau wissen. Nee,
Zum Glück bist du
aber
kein Trainer. Zum Glück bist du kein Trainer. Ja.
genau. Nee, aber das Spiel macht Spaß, es lädt ein, man wird die ganze Zeit vollgequatscht von den Pokémon. Ich habe jetzt ungefähr 19, 20 Stück schon entdeckt, also
Okay.
wobei ich als Ditto und der Mentor sozusagen, das ist ein Tangolos, also Weiterentwicklung von Tangela. Sind so die vorgegebenen Charaktere und natürlich dann auch die drei erste Generation Starter, Shigi und Glumanda und Bisasam sind auch direkt am Anfang, werden quasi automatisch vom Spiel vorgegeben freigeschaltet. So, aber darüber hinaus quasi noch knapp 15 weitere Pokémon schon entdeckt und das macht echt viel Spaß. Und manchmal hat es auch so seine Längen, sage ich jetzt mal, wenn man nicht so genau weiß, was man machen soll, also wie man wirklich Progress im Spiel macht, dass man sich mehr, wenn man sich mehr, ja, Optionen freispielen möchte. Aber man hat die ganze Zeit wirklich was zu tun. Also es ist schon fast ein bisschen stressig, wie viele Pokémon dann von allem was wollen. Und ich habe ja, wie gesagt, nur knapp, also jetzt dann ohne Tangolos und mich, nur knapp 18 Pokémon.
Das.
Und da denke
Ja.
ich so, lass mich doch mal kurz in Ruhe, ich möchte hier Story Progress machen.
Sehr
Also,
witzig, ja.
Cozy Game, ja, auf jeden Fall. Und auch eine große Welt. Nicht so riesig wie Minecraft, aber nur finde ich doch erstmal erstaunlich große Welt,
Ja.
dass ich also wirklich auch Bock habe, die noch weiter zu erkunden
Cool.
und weiter meine Spieleindrücke mit euch zu teilen. Die nächsten drei Folgen sind auch schon aufgenommen, also bis Folge 5.
Wow, okay, krass.
Das, okay, du bist ja wirklich hyped. Ja.
Ja, also dadurch, dass die ja nur so eine knappe Stunde gehen, geht das dann doch relativ fix. Und ich muss mir auch noch überlegen, ob ich die irgendwie so ein bisschen auf Highlights
Okay.
zusammenschneide, sage ich jetzt
Okay.
mal. Also nicht alles zeige, weil manchmal irre ich da durch die Gegend rum und
Ach
so. Und
so.
ich weiß nicht, wie
Ja.
interessant das dann so ist für die
Naja,
Zuschauer. Genau.
verstehe.
Nee, aber genau, trotzdem ist das echt ein schönes Spiel. Und
Sehr
was mich jetzt
gut.
gerade nach Resident Evil 9 jetzt auch mehr mit Entspannung als mit Spannung erfüllt, ehrlich gesagt. Das
Das
habe
glaube
ich
ich.
jetzt auch gebraucht.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, ich bin tatsächlich auch recht dankbar dafür, dass du das spielst, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es schon so innerlich abgehakt, wenn einer aus unserem Projekt ein Spiel spielt, dass ich denke, ah, dann muss ich das nicht mehr spielen. Ich habe nämlich auch die Beiträge gesehen und dachte, krass, das sieht echt gut aus. Ich war auch kurz auf dem Kaufen-Button und dann hattest du mich am Freitagmorgen angerufen und telefoniert. Und dann war ich so innerlich, ah, okay, Robin spielt das jetzt, dann muss ich das hier nicht mehr spielen. Weil er sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Also kann
Ja.
die Begeisterung zumindest von dir und von der allgemeinen Berichterstattung auch verstehen. Es sieht wirklich sehr, sehr
Ja.
nice aus. Ja, Maxi, was hältst du denn von Pokémon Wind und Welle? Denn zum 30-jährigen Jubiläum ist natürlich auch die nächste große Generation an Pokémon-Spielen vorgestellt worden, eben Wind und Welle. Und die viel wichtigere Frage noch zu dem Allgemeinen, was du von denen hältst, ist natürlich, welches Starter-Pokémon wird deines sein? Es sind die drei neuen Starter-Pokémon angekündigt worden, nämlich Braubel, ein Pflanzen-Vogel-Pokémon, Pomfifi, ein Feuer, es sieht ein bisschen aus wie so ein Hund, Feuer-Hund-Pokémon und Gekua, das Wasser-Gecko-Pokémon. Ich weiß nicht genau, was das irgendwie darstellen soll. Das
Ja.
Internet hat eine eindeutige Meinung dazu, aber bevor ich sage, wegen welches Pokémons das Internet ausgerastet ist, erstmal die Frage an dich: Was hältst du von denen? Und dann die Frage, welches Starter-Pokémon wird deines sein?
Also ich muss sagen, bei der letzten Generation war es für mich ganz, ganz klar eindeutig, da hatte ich mich für Krokel entschieden. Und diesmal, ich habe natürlich, mein erster Impuls war als Hundebesitzer, gleich natürlich, der Hund ist
Ja.
cool. Also das war natürlich offensichtlich. Ich weiß nicht, was das Internet sagt. Ich finde aber auch, das Wasser-Pokémon erinnert mich sehr stark an ein anderes. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, es war dritte oder vierte Generation, glaube ich, aus Hoenn oder so. Vielleicht kann Robin uns da weiterhelfen. Weil ich weiß meistens nicht, wie die Pokémon heißt. Ich weiß noch, wie sie aussehen. Aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich den Hund nehmen. Den finde ich einfach cool. Und Wind und Welle, ja. Also ich mag Wasser, ich mag den Strand. Ich finde, die Grafik sieht hammer aus. Also für ein Pokémon-Spiel, da war ich mega überrascht. Also die Wellen sehen richtig gut aus. Also, und ich fände es ja cool. Ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist. Vielleicht habt ihr ja mehr Informationen als ich. Aber ich fände es ja toll, wenn man auch unter Wasser gehen könnte.
Ja, also sie,
Ja, und ansonsten hat mich
der
das
Trailer
Setting.
sieht ganz danach aus, weil am Ende des Trailers geht es ja auch tatsächlich so unter Wasser. Von daher vermute ich sehr, sehr stark,
Ja.
dass es irgendwie da eine Mechanik geben wird. Aber es ist bisher noch nichts bestätigt oder ich habe zumindest nichts davon gehört. Aber der Trailer lässt es schon sehr, sehr stark vermuten, ja. Rob?
Ich hoffe halt, dass es auch Spielgrafik ist halt, ne? Und nicht nur Trailer-Grafik ist. Das wäre jetzt schön.
Ja, das ist ja immer so die Frage, tatsächlich auch bei den letzten Spielen, die ja dann im realen Leben etwas anders aussahen, waren die ersten Trailer auch relativ schick. Das ist natürlich dann die große Frage, wie wird es dann am Ende, wenn wir es in die Konsole schieben, wirklich aussehen? Rob, was ist deine Meinung dazu und was für einen Starter-Pokémon wirst du auswählen?
Ja, also im Trailer hat mich vor allem begeistert, dass es so viele unterschiedliche Habitate gibt. Das Wort ist jetzt gerade in meinem aktiven Wortschatz sehr drin, weil es in Pokémon Pokopia so präsent ist. Inklusive ja auch Feuerhöhlen und Unterwasserwelt. Also da bin ich sehr neugierig drauf. Aber für mich steht und fällt ehrlich gesagt alles wirklich an der Grafik. Also wenn die Grafik wieder so grottig ist wie in der im letzten Hauptspiel, werde ich es
Okay.
ignorieren. Es macht für mich einfach keinen Sinn, Geld für ein Spiel auszugeben, was so schlechte Technik hat und einfach so gar nicht mehr zeitgemäß ist. Es geht mir nicht um die Story, es geht mir nicht um das Spielprinzip, es geht mir schlicht und ergreifend jetzt mal um einen Quantensprung in der Grafik, die nötig ist. Und wenn das passiert, dann gebe ich dem Ganzen sehr, sehr gerne eine Chance. Und favorisiere gerade von den beiden, ohne jetzt genauere Informationen zu haben, was die beiden Editionen voneinander unterscheidet, eher die Welle, weil ich Wasser auch
Du bist
einfach
eher so
sehr, sehr
der Wellentyp, ja.
mag. Ja, genau, mit Windsurfen und Wellenreiten und so weiter. Das habe ich ja schon gerne gemacht und genau. Ja, und das Starter-Pokémon, Also ich habe schon einen ziemlich klaren Favoriten, und zwar die
Okay.
Eidechse, das Wasser-Pokémon. Also dieser Pflanzenvogel, der sieht doch aus wie ein Angry Bird.
Stimmt,
Also jetzt mal ganz im
stimmt.
Ernst. Ich habe
Ja,
sofort an
echt
Angry
okay.
Birds gedacht.
Lustig.
So, und das, also weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt finde ich den Hund ziemlich langweilig vom Aussehen. Aber ich würde es auch ein bisschen davon abhängig machen, wie die
Genau
Weiterentwicklungen
das, ja,
aussehen.
genau das.
Und das steht natürlich noch nicht fest jetzt von diesen Basis-Pokémon. Da würde ich jetzt einen klaren Favoriten bei, wie heißt es auf Deutsch? Ich habe mir nur
Gekua.
den englischen Namen aufgeschrieben.
Ja,
Gekua.
stimmt.
Okay. Achso,
Genau, wegen
wegen
Gekko, ja,
Gecko.
richtig.
Ja, okay.
Aber da
Ja.
sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das geht mir ganz
Genau.
genauso mit den Weiterentwicklungen, weil diese Starter-Pokémon sieht man ja eigentlich nur den kürzesten Teil des Spiels, obwohl, ne, eigentlich muss man sagen, die zweite Evolutionsform, die sieht man eigentlich am kürzesten. Die meiste Zeit verbringt man natürlich mit der auf Level 36 freigeschalteten finalen Endstufe der Entwicklung. Von daher ist es bei mir
Ja.
genauso. Das war damals der Grund, warum ich auch Glurak genommen habe, obwohl Glurak, wir wissen es alle, natürlich gegen Rock, also den ersten Pokémon-Arena-Trainer, schlecht ist, weil der ja Gesteins-Pokémon hat. Und deswegen ist es eigentlich nicht zu raten, das
Ja.
Feuer-Pokémon zu nehmen. Aber weil ich diesen Drachen haben wollte, weil ich Glurak haben wollte, habe ich ihm Glumanda genommen. Und ich finde auch tatsächlich Pomfifi am süßesten, also den Hund. Den würde ich so aus Reflex
Ja.
heraus als erstes nehmen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Braubel, also die Pflanzen, der Pflanzenvogel, dass der am Ende so richtig cool badass irgendwie aussieht. Aber genau, wie du einfach meinst, ich finde es auch entscheidend dann, was kommt als nächstes. Also welche Entwicklungen. Ich muss sagen, das Spiel selber macht mich nicht so an. Ich weiß nicht, ob ihr Pokémon Sonne und Mond gespielt habt. Das hat ja damals auch auf der Alola-Insel gespielt oder auf so einer Inselgruppe.
Ja.
Das hat mich tatsächlich damals schon sehr abgeschreckt. Ich mochte das gar nicht irgendwie. Das hat bei mir überhaupt nicht gezündet, dass es so auf diesen Inseln stattgefunden hat. Und das deutet sich ja so an, dass das auch bei dieser Generation so ein bisschen Insel-Setting ist. Da bin ich mal gespannt. Da braucht es bei mir zumindest noch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Und ja, die Grafik, ich fand es sehr interessant, dass Game Freak scheinbar so viel Wert auf das Wasser gelegt hat, weil das wirkte fast so ein bisschen deplatziert, dass dann so diese wunderschön animierten Wellen da so hin und her waberten. Ansonsten fand ich es okay. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich würde es dann skippen. Es hat mich jetzt aber auch nicht so abgeholt. Also ich habe schon gemerkt, das Krasseste am Trailer war eigentlich der Anfang, als so ein bisschen, ihr erinnert euch vielleicht, da sind so Concept Arts so ein bisschen
Ja.
gezeigt worden von Pikachu und sowas. Das
Ja.
hat eigentlich am Ende mehr mit mir gemacht als der Trailer des Spiels selber, weil ich so in Erinnerungen geschwelgt bin und gedacht habe, wie es damals war, wie gesagt, der lila Game Boy Color. Das Spiel selber war ich so, ja, okay, ich hab Bock drauf. Ich habe eigentlich immer Bock auf Pokémon. Ich finde das einfach ein tolles Franchise. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwas gesehen habe, wo ich gedacht habe, Halleluja, endlich ist es da. Weder die Grafik noch die Pokémon selber und dann, wie gesagt, auch das mit den Küsten, mit den Inseln. Ja, mal schauen. Aber wir haben sowieso noch Zeit, uns überzeugen zu lassen, weil das wird erst nächstes Jahr rauskommen. Das ist auch schon offiziell bestätigt. Dieses Jahr wird das nicht erscheinen. Wir haben dieses Jahr ja auch schon ein Spiel mit Pokémon Pokopia bekommen im Pokémon-Universum. Von daher wird es da spannend, ob da überhaupt noch was kommt dieses Jahr in Bezug auf Pokémon. Was auch nicht dieses Jahr kommen wird, sind neue Konsolen von Microsoft und PlayStation, also von Sony. Aber im letzten Cast haben wir ja viel gesprochen über die Veränderungen, vor allen Dingen bei Xbox und bei Microsoft. Und da gibt es jetzt eben eine Neuigkeit, beziehungsweise auch bei Sony ein Gerücht. Bei Xbox, bei Microsoft ist es bestätigt, bei Sony nur ein Gerücht. Nämlich Project Helix ist angekündigt worden. Eine neue Xbox, die sehr konsequent den Everything is an Xbox-Weg weitergeht. Also es soll eine Konsole schon auch sein, die man sich hinstellen kann. Aber sie ist eben gleichzeitig eine Konsole und ein PC. Also man soll auch Spiele darauf installieren können. Es ist wohl keine native Windows-Version, also nicht Windows 11 oder es gibt auch Gerüchte, dass dieses Jahr schon Windows 12 kommen könnte. Das wird nicht nativ darauf laufen, sondern eher so eine Art, ja, so eine spielerische Version davon, wie man sich vielleicht so Steam OS und sowas auch vorstellen kann, wenn ihr da so ein bisschen drin seid. Das heißt, es wird eben noch weniger eine klassische Spielekonsole sein und mehr ein, ja, Everything is an Xbox. Du kannst Spiele drauf installieren, du kannst es wie eine Art PC eher so verstehen, so, wohingegen Sony einen ganz anderen Weg einschlägt. Da ist nämlich das Gerücht, dass die PC-Portierungen von Ghost of Yote und Saros, das ist der Nachfolger von Returnal, kommt jetzt auch bald raus, freue ich mich auch schon sehr drauf, dass die PC-Portierungen von diesen Spielen gecancelt wurden, um eben die PlayStation-Exklusivität zu verstärken, also eben die Marke PlayStation noch stärker zu machen und noch stärker zu sagen, Leute, wenn ihr Sony-Spiele spielen wollt, dann braucht ihr eine PlayStation, dann könnt ihr nicht mal mehr einen eine PC-Portierung kaufen. Was natürlich im Zusammenhang mit Project Helix auch total sinnvoll ist, weil das könnte ja dann im Zweifelsfall dazu führen, dass wenn Project Helix erscheint, Leute auf einer Microsoft-Konsole ein Sony-Spiel spielen könnten. Also von daher, ich finde es unfassbar interessant. Ich lese mich in diese Sachen auch ein und finde das erstmal spannend und gleichzeitig zementiert ist das halt zumindest meiner Meinung nach eben auch diesen Sony-exklusiven Weg. Wir hatten es letzte Woche ja vor zwei, beim letzten Mal, bei der letzten Folge auch genau darüber schon uns ausgetauscht. Sony bekommt dadurch so eine Monopolstellung und das spielen sie scheinbar direkt auch aus, indem sie sagen, ja gut, Microsoft ist für uns im Prinzip irrelevant geworden, die Xbox, Nintendo geht sowieso den eigenen Weg, dann streichen wir doch einfach mal die PC-Portierungen und eben nicht Everything is in Xbox oder Everything is in PlayStation. Nein, nur die PlayStation ist die PlayStation. So. Ich finde es unfassbar spannend, könnte da sehr, sehr lange drüber sprechen. Was denkt ihr denn dazu? Wenn ihr das hört, freut ihr euch auf diese Entwicklung? Freut ihr euch auf die neue Xbox? Freut ihr euch darauf, dass PC-Portierungen ausbleiben? Oder ja, habt ihr vielleicht ganz andere Emotionen und Gefühle, wenn das so im Internet
Ja,
rumwabert?
schwierig, ne? Also,
Ja, Maxi, dann fang du gerne an.
ich finde es mega schwierig. Also diese ganze Entwicklung finde ich mega schwierig, weil ich denke halt einfach, wenn es nicht in allen möglich ist, darauf zuzugreifen und dass alle die Sachen nutzen können. Und ich glaube nicht, dass jemand verliert, wenn es auf der PlayStation auch die Xbox-Spiele veröffentlicht werden. Das sind ja auch, glaube ich, wie heißt das, der Racer, der Forza war ja auch, glaube ich, im Dezember und im November auch eines der meistverkauften Spiele für die PlayStation im Weihnachtsgeschäft. Das zeigt ja auch, dass der Bedarf da auf jeden Fall da ist. Und ich weiß nicht, ob man unbedingt für einen Forza sich eine PlayStation 5 kauft. Das glaube ich nicht. Ich halte nicht so viel davon. Ich weiß nicht, wie teuer die werden wird, diese Project Helix. Wahrscheinlich wieder, also ich habe mal was gelesen von 800, 900.000 Euro. Und dann ist natürlich die Frage, was ist die Zielgruppe davon? Also das sind ja auch nur Leute, die sehr viel, ja, sehr viel Geld haben. Also wir wissen ja alle, das ist natürlich kein günstiges Hobby, was wir haben. Aber das zementiert für mich irgendwie auch diesen Weg, der leider doch was ist, dass man das versucht, über Exclusives das zu regeln und nicht über Multiplattformen, was ich sehr, sehr schade finde. Und den Nintendo-Weg, ja, weiß ich nicht. Das scheint bei Nintendo fu zu funktionieren. Bei anderen weiß ich es noch nicht, ob das unbedingt jetzt ein System Seller ist, bei ein Forza oder andere Xbox-Spiele ist. Halte ich bei Xbox definitiv nicht so für. Bei PlayStation sehe ich schon eher ein neues God of War 3 oder andere Sachen. Könnte ich mir eher vorstellen, aber ja, ich bin da ein bisschen skeptisch.
Rob, was sind so deine Gedanken dazu?
Ja, Konsolenkrieg 2.0 ist angekündigt quasi,
Ja.
ne? Um es ganz reißerisch zu überspitzen. Wir hatten ja vor ein paar Folgen mal einen Artikel rausgegriffen, ich weiß gerade nicht mehr von welchem Portal es war, aber quasi der das
Ja,
Ende vom Konsolenkrieg
genau, ja.
angekündigt hat. Und irgendwie denke ich, ja, da ist neues Öl ins Feuer gegossen worden. Aber ich finde es aus einer Sony-internen Sicht nur konsequent, das genauso zu machen. Du hast es ja auch schon gesagt. Die Horrorvorstellung eines Unternehmens wäre, dass Spiele, also die Millionen an Geldern verschluckt haben, nicht mal auf der eigenen Konsole gespielt werden. Also dann kann man im Prinzip die Konsole abschaffen und nur noch für das andere Gerät produzieren. Und Sony hat, glaube ich, in den letzten vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon wirklich sagen, immer wieder so abgeräumt mit der PlayStation. Also seit sie existiert, also PlayStation 2 war die erfolgreichste Konsole ihrer Generation. Die PlayStation 3 auch eigentlich, 4 weiß ich jetzt nicht. Also die Switch war dann eine Zeit lang wesentlich erfolgreicher, so zumindest von den reinen Verkaufszahlen her. Auch die Wii war natürlich ein Riesenerfolg. Aber jetzt auch die PlayStation 5. Also ich kenne niemanden, der etwas gegen PlayStation
Ja. Ja,
sagt.
okay.
Also
Stimmt.
Also Switch,
Stimmt.
also Nintendo ist zu
Ach so.
kindlich,
Ja.
Xbox ist so ein Nischending irgendwie
Ja.
auch, also ob, trotz Multiplayer, das sagt ja auch viel über deren Status quasi aus, aber wenn ich mich mit Jugendlichen in meinem Gaming treffe über irgendwelche Konsolen unterhalte, alle X Quatsch, alle so
Ja,
PlayStation.
ja.
So. Und die meisten haben dann noch eine Zweitkonsole, nämlich die Nintendo-Konsole und Xbox, das müssen schon eingefleischte
Ja,
Fans
ja.
sein irgendwie. Und ich denke mir so, ja, also Project Helix, auch konsequent von
Ja, ja.
Microsoft. Also das jetzt so ein Hybridmodell zwischen Konsole und
Ja.
PC zu machen. Quasi ein auf Spielen fixierter PC, wenn ich das
Kann
jetzt
man so
so
sagen, ja.
mal
Ja.
übersetzen würde. Aber dass daraus dann natürlich auch Reaktionen entstehen von Sony insbesondere, der eben, also die, oder die eben die Portierung angestrebt haben, die jetzt wieder zurückziehen, das finde ich nur konsequent und befeuert, finde ich, dann wieder die Eigenmarke, die Identität als Fan von PlayStation, Fan von Nintendo, Fan von Microsoft und Konkurrenz belebt das
Ja.
Geschäft, würde ich sagen. So.
Und das
Ich
stimmt.
sehe zwar auch die Parts, die Maxi gerade angesprochen hat, aber ehrlich gesagt, jetzt, also Maxi, du hast ja eher so aus der NutzerInnen-Perspektive gesprochen. Ich habe jetzt eher die firmeninterne Perspektive angesprochen. Aber ja, ich glaube, die Absätze werden sich da auch. Also die Absätze werden bestimmen, was Erfolg hat
Ja,
und was nicht,
ja.
letzten Endes. Und das liegt dann wiederum
Ja.
beim Kunden. So,
Ja, man
ja.
muss auch dazu sagen, die PC-Portierungen der Sony-Spiele waren auch oftmals gar nicht so gut. Also ganz, ganz viele sind dann erstmal mit vielen, vielen Bugs auf die PCs losgelassen worden. Also von daher, ich kann es auch ein Stück weit insofern verstehen, dass das Sony sich jetzt auch nicht ganz so krass um die PC-Portierungen gekümmert hat. Also es wirkte schon auch immer so ein bisschen so. Ja, das machen wir auch noch, um auch noch ein paar Kohlen da abzugreifen. Ich finde jetzt nicht, dass die das. Es wirkte auch nicht so ganz überzeugt auf mich jetzt so als Außenstehender. Und ja, das, was du gesagt hast, ist erstmal ein sehr konsequenter Weg, aber absolut, genau, der Konsolenkrieg ist eigentlich beendet worden. GameStop war das damals, die haben das, haben den Konsolenkrieg als beendet erklärt. Und das wirkt auf jeden Fall so, als wäre er jetzt wieder ein bisschen angefacht worden. Also ein Krieg ist natürlich jetzt gerade im heutigen Zeiten ein krasses Wort und das ist nicht zu vergleichen mit den real
Ja,
existierenden
das
Kriegen,
stimmt
so die da gerade
natürlich.
passieren.
Ja, das
Aber so
stimmt, ja.
diese Konkurrenz zwischen den Konsolen ist ja sowieso, finde ich, viel, viel weniger Thema als vor 20, 30 Jahren oder sowas. Aber ja, man darf gespannt
Ja.
sein. Mich lockt das erstmal nicht hinterm Ofen hervor. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, Project Helix direkt auf meine Wishlist zu setzen. Das geht auch noch gar nicht, aber es bleibt auf jeden Fall spannend zu schauen, was da so passiert. Was auch spannend ist, ist Resident Evil Requiem und das ist die dritte News und gleichzeitig die Streaming-Erfahrung und gleichzeitig auch der Übergang in den Deep Talk. Also von daher ist das so die eierlegende
Alles,
Wollmilchsau.
alles.
Der Metacritic-Score vom Resident Evil Requiem liegt bei 89%. Es ist von den, also der Kritiker-Score, von den Usern ist das Spiel mittlerweile bei 9,5, also auf gleichem Level wie Clair Obscur. Expedition 33, also ein Ausnahmetitel sondergleichen. Es kommt insgesamt sehr, sehr gut an. Capcom hat auch schon verlautbart, dass es sich extremst gut verkauft. Also das eines der bestverkauften Spiele von Capcom überhaupt. Und ich bin zumindest noch, ja, nicht ganz mittendrin. Also Leute, die den Stream schauen, wissen natürlich sowieso, wo ich bin, aber die das Spiel auch schon ein bisschen kennen, wissen, was in der Mitte des Spiels passiert. Also darüber bin ich schon hinaus. Bin vielleicht so mittendrin in der zweiten Spielhälfte. Robin, du bist zum Zeitpunkt der Aufnahme schon durch. Was ist so eure Wahrnehmung von dem Spiel? Also jetzt nicht ein abschließendes Urteil. Maxi, ich weiß gar nicht, ob du schon angefangen hast mit dem Spiel, aber so ein bisschen, wie nehmt ihr so Resident Evil Requiem gerade so wahr, auch in der Presse, auch in der Spielerschaft? Was hat das so für einen Eindruck bei euch so hinterlassen? Maxi, du darfst gern anfangen.
Ja, ich habe minimal angefangen aus Gründen. Also ich habe jetzt wirklich ganz am Anfang den Anfang, vielleicht die erste Stunde, anderthalb Stunde, vielleicht auch 2 Stunden, weiß ich jetzt, gucke mir nicht auf die Uhr gespielt. Und ich habe mich wirklich, also das war klasse. Ich dachte auch die Grafik, wow. Also ich habe es ja im Stream bei dir gesagt und das war auch mein Eindruck. So der Anfang war so ein bisschen auch, hat mich sehr stark an Heavy Rain erinnert, muss ich sagen. Also das war Und das, ich finde die Protagonistin finde ich sehr sympathisch. Leon finde ich auch sowieso sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich bin aber auch total beeindruckt davon, wie das Spiel aufgenommen wird. Ich habe ehrlicherweise nicht so stark damit gerechnet, dass es so viel verkauft wird und dass es so ein mediales Echo bekommt. Das hätte ich nicht gedacht, ehrlicherweise. Das hat mich doch ein bisschen umgehauen. Gerade nach Resident Evil 8 irgendwie dachte ich so, oh, wie geben die Leute denn noch eine Chance der Reihe, die wir alle mögen? Aber anscheinend trifft es gerade irgendwie Nerv. Also es wundert mich ein bisschen, dass es doch so krass einschlägt. Hätte ich nicht gedacht. Und die 9,5 finde ich krass auf einer Ebene mit Claire Obscure. Das finde ich schon, ist ein Statement.
Ja,
Ist ein
das
Statement.
ist wirklich ein Statement, ja. Rob, was ist so spoilerfrei, so dein, wie reiht es sich so in deine gespielten Resident Evils so ein? Wie bewertest du das Spiel?
Ja. Ganz konkret auf deine Frage würde ich sagen, es ist unter meinen Top 4
Auf Platz 4.
der Resident Evil. Ja, vermutlich. Also ich schwanke noch zwischen Platz 3 und
Okay.
Platz 4. So, es ist, finde ich, aber das hat auch bei mir viel mit Nostalgie zu tun. Es ist nicht besser als Resident Evil 4. Und auch ein Resident Evil 2 würde ich noch davor platzieren. Aber dann gibt es ein sehr, sehr enges Feld von verschiedenen Resident Evil Teilen, wo der 9. Teil für mich auf jeden Fall mitmischen darf. 95% finde ich jetzt persönlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber 89, 90, das ist auf jeden Fall bei mir auch. Da kann ich sehr, sehr gut mitgehen. Genau, ich konnte die verschiedenen Eigenheiten des Spiels sehr wertschätzen. Manche war es zu wenig Grace, manche zu wenig Leon. Für mich war es eigentlich ein sehr, sehr gutes, eine sehr gute Mischung so. An manchen Stellen hätte ich mir ein bisschen mehr Interaktion zwischen den beiden gewünscht, im Sinne von auch sowas wie Item-Austausch-Möglichkeiten, was ja komplett getrennt war. Manche Szenen finde ich sehr trashig, was nicht unbedingt negativ sein muss, auch wenn ich es jetzt so betont
Das
habe.
ist aber Resident Evil, oder?
Ja, aber
Trash.
wo ich dann einfach lachen muss, so, weil das so bizarr übertrieben ist oder so.
Ich weiß genau, was du
Und
meinst.
über Plotholes möchte ich jetzt an dieser Stelle noch nicht reden. Das machen wir vielleicht noch mal irgendwann. Also insofern, ich habe so meine Kritikpunkte an dem Spiel durchaus, und deswegen würde ich eben nicht mit den 95% mitgehen, aber es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Resident Evil mit sehr unterschiedlichen Charakteren, die sich auch in ihrer Unterschiedlichkeit dann entsprechend gut ergänzt haben. Ich habe mich von der Story abgeholt gefühlt, von den Settings, von den Locations, die man in dem Spiel begeht, also erlebt und so weiter. Ich habe Tofu gefunden,
Sehr gut.
diesen Spaßcharakter. Ich war völlig überrascht, der hat mich so erschrocken. So, und ich habe meine Freude an diesem Spiel gehabt, und ich denke auch, dass ich es auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal spielen werde. Allein, weil man nach dem ersten Spieldurchlauf verschiedenste Waffen freischaltet, die man durch Erfolge dann sich
Ja,
aneignen
ist
kann.
ja immer ein Resi so, ist ja ganz klassisches Trope, ja.
Ja, genau, das stimmt. Und an einer Stelle, das möchte ich nur ganz kurz herausgreifen, ich habe mir dann diese Waffenliste da nach dem Spiel angesehen und war so belustigt von einer Übersetzung. Da hieß es dann, diese und diese Waffe überzeugt durch ihre Durchschlagskraft, so, aber die Präzision ist so lala.
Okay.
Und da dachte ich, was ist das denn bitte schön für
Ja,
eine
sehr schön.
Übersetzung? Was ist das denn für eine präzise Angabe? So lala. Also irgendwie fand ich es super witzig und gleichzeitig so nichtssagend.
Witzig.
Was ist denn eine so lala
Ja,
Präzision?
ist halt so
So,
lala.
ja, so lala halt, ne? Ja, genau. Also da war ich ein bisschen amüsiert, und genau, ich werde mit dem Spiel noch meine Freude
Cool.
weiterhin haben, auch nach dem Durchspielen, denke ich.
Das hört sich gut an.
Ja, ich bin auch ehrlich gesagt nicht ganz so gehypt wie, also 95 oder 9,5 finde ich auch ehrlich gesagt zu übertrieben. Also ich bin jetzt, ja, wie gesagt, schon über die Hälfte drin. Und mein Eindruck von dem Spiel ist es so ein bisschen, dass es alles will und dadurch nichts richtig irgendwie. Also es Ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilern. Und man muss ja auch sowieso immer, das merke ich jetzt auch gerade bei Resi wieder ganz, ganz deutlich, es gibt einfach einen sehr, sehr krassen Unterschied zwischen On-Stream-Spielen und Offline-Spielen. Ich kann nicht sagen, wie das Spiel auf mich wirken würde, wenn ich das eben ohne Chat spielen würde und ohne Kamera. Aber jetzt gerade merke ich schon, so ein Resi 4, was halt dann diesen Trash- und Action-Regler auf Anschlag stellt, oder dann eben so ein Resi 7, was so, oder Resi 2 zum Beispiel. Resi 2 war für mich auch nochmal viel deutlicher so ein rein, eher so ein reines Horrorspiel. Eher. Das Resi ist ja nicht so ganz krasses
Ja.
Horror. Da ist es bei Resi 9 für mich irgendwie so, versucht so Best of Both Worlds zu machen. Ich weiß, als wir vor langer Zeit zum ersten Mal über Resi gesprochen haben, habe ich auch gesagt, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen Resi 9 will sowohl die alten Fans mit Leon abholen, als auch die neuen Fans mit Grace. Und genau dieser schmale Weg dazwischen gefällt mir jetzt gerade zumindest, ehrlich gesagt, nicht ganz so gut. Ich hätte dann eher so einen nur Resi 4 oder nur Resi 2. Und jetzt gerade ist es wirklich so ein bisschen wie beides. Ich bin mal gespannt, wo ich am Ende lande, aber jetzt gerade bin ich auch eher, dass ich sage, meine zwei Favorites, eben 2 und 4, da ist es bis jetzt lange nicht. Es ist. Ja, also ich bin mal gespannt, ob sich diese Identitätskrise, die zumindest meiner Meinung nach gerade so bei Resi 9 so drinsteckt, ob sich die noch auflöst, weil ja, die holt mich jetzt, also macht Spaß zu streamen, ne? Ist ja auch der Übergang zu den Streaming-Erfahrungen. Also es war richtig cool mit den Leuten, das zu streamen, auch zu Release, auch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich ja Samstagabend nochmal einen langen Stream gemacht. Das war auch so toll. Also danke an alle, die da waren. Es hat total viel Spaß gemacht, mit den Leuten auch über den Quatsch zu quatschen, der da so passiert, on screen so quasi, so die Badass-Sprüche von Leon so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Aber so ganz, also für mich müsste Resi 10, was dann irgendwann in 3, 4, 5 Jahren kommt oder sowas, das dürfte auf jeden Fall nicht so weitergehen, sonst würde Resi mich, glaube ich, als langjährigen Fan eher verlieren, weil es so versucht, irgendwie allen etwas recht zu machen. Und das finde ich irgendwie nicht ganz so cool. Naja, so.
Aber dazu vielleicht eine
Ja.
kurze Frage. Ich meine, du hast sowohl Resident Evil 2 als auch 4 als deine Favoriten genannt. Und das sind ja genau die Ableger, deren Unterschiedlichkeit jetzt in 9
Genau.
vereint wird. Und trotzdem wünschst du dir da eine Trennung dieser unterschiedlichen Mechaniken, Perspektiven und so
Ja, genau,
weiter.
weil die.
Weil ich fand es eigentlich genau deswegen, ich konnte das so wertschätzen, weil es eben beides
Ich mochte
integriert.
halt,
So.
also für mich fährt dann Resi 9 doch mit angezogener Handbremse irgendwie, weil dann diese Abschnitte, weil sie ja beide in ein 12-15-Stunden-Spiel gepresst werden müssen, irgendwie halt nur halb so cool sind wie in Resi 4 oder Resi 2, wo sie halt rein und pur so drin sind. Dadurch wirkt es für mich irgendwie ein bisschen
Ja.
so, ja, so vermischt oder gemixt oder wie gesagt, Best of Both Worlds. Dadurch fühle ich mich nicht so abgeholt, weil dann irgendwann ist der Bruch da, dann ist das Spiel nicht zu Ende, sondern dann fängt ein anderer Teil an oder man wechselt zu Leon und Leon ist dann einfach der Badass-Motherfucker, der einfach alles und jeden irgendwie da niederwalzt und irgendwie gar keine Probleme, den erschreckt ja auch nichts. Ich glaube, ein Leon kann sich einfach nicht mehr erschrecken, wohingegen Grace zumindest in den Cutscenes ja immer wieder auch sich erschrickt und so. Und da, das finde
Ja.
ich, mich holt das nicht so ab so. Also dann lieber nur das Sanatorium
Okay.
quasi, nur das als Spiel oder halt nur das andere mit
Ja.
Leon und dann bin ich bei Resi 4. Genau.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin ja noch nicht durch. Das ist ja nur ein
Ja.
vorläufiges Urteil.
Ja.
Aber
Ja.
wie gesagt, als Spiel zu streamen, das macht viel, viel Spaß. Ansonsten, aufgrund von Krankheit bei Maxi und bei Umstellung bei Robin, war ich jetzt auch der Einzige, wenn man bei uns bei Twitch guckt, dann wird da auch gerade nur Resi gespielt. Das ist lustig zu sehen. Von daher soll es auch erstmal von den oder zu den Streaming-Erfahrungen gewesen sein. Und wir kommen direkt zum Deep Talk und wir haben uns einen. Ja, ein Thema ausgesucht oder ich durfte das ja vorbereiten. Ja, was ich unfassbar spannend finde, ich habe es schon zu Robin gesagt, ich glaube, ich habe mich so viel vorbereitet wie noch zu keinem anderen Deep Talk-Thema, denn wir wollen über die Apokalypse sprechen. Genau, denn Resident Evil arbeitet ja sehr stark mit Bildern einer zerstörten Welt und auch gerade Resi 9. Raccoon City ist ausgelöscht, Menschen werden zu Zombies, eine Katastrophe breitet sich aus. Das ist im Grunde ein Motiv, was wir ja ganz häufig und ganz, ganz viel auch schon kennen. Die Zombie-Apokalypse. Viele Filme, I Am Legend zum Beispiel, Serien, The Walking Dead oder Spiele, Videospiele greifen dieses Bild auf. Eine Welt, die kollabiert und Menschen kämpfen ums Überleben. Bei Grace ein bisschen mehr als bei Leon. Und interessant ist ja eigentlich, wenn wir im Alltag, also wenn wir so, wenn ich so von Apokalypse spreche, dann meinen wir meistens genau das eigentlich, oder? Den totalen Weltuntergang. Etwas geht zu Ende und alle Menschen, die noch da sind, kämpfen ums Überleben. Aber in der Bibel kommt auch das Wort Apokalypse vor und da meint es ursprünglich etwas ganz, ganz anderes. Denn das griechische Wort Apokalypsis heißt eigentlich Enthüllung oder halt eben Offenbarung. Die Offenbarung des Johannes ist eben nicht nur ein Text über Katastrophen, sondern auch eine Vision. Johannes hat eine Vision, der Schreiber, der Verfasser hat eine Vision darüber, was Gott am Ende mit dieser Welt, mit unserer Welt vorhat. Und auch da tauchen starke Bilder auf. Ich habe auch in Vorbereitung nochmal die gesamte Offenbarung durchgelesen. Da geht es um Monster, Heuschrecken, die
Oh,
einfach
wow.
unfassbar krass beschrieben werden. Da geht es um Wesen, die vorne und hinten Bilder haben. Es geht um Chaos, zerstörte Städte. Es geht um den Teufel. Es geht um den Drachen. Es geht um Gerichte. Aber es geht gleichzeitig auch um Hoffnung und um Heilung und um eine erneute Welt. Nicht zuletzt gibt es ja auch die Jahreslosung dieses Jahr. Siehe, ich mache alles
Genau.
neu aus dem 21. Kapitel der Offenbarung. Genau, und darüber will ich gerne mit euch ins Gespräch kommen, so gut wir das jetzt eben halt in der begrenzten Zeit schaffen, des Deep Talks. Ich finde es ein unfassbar spannendes Thema. Ich könnte mich da noch viel, viel länger mit beschäftigen. Ich für mich finde die Offenbarung, ich sage es ganz ehrlich, eines der herausforderndsten Bücher der Bibel. Ich finde es unfassbar, was da steht. Ich
Ja,
finde es unfassbar, was da
auf jeden
beschrieben
Fall.
wird. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mit Christinnen und Christen über dieses Buch diskutiert habe und mir danach sowas von der Kopf geraucht hat, weil vermeintlich Dinge, die im ja, geopolitischen passieren, eins zu eins übersetzt wurden mit, das genauso wird das in der Offenbarung beschrieben. Also ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich finde es ein unfassbar spannendes Thema und wir stellen uns dem jetzt und wir wollen das machen anhand von vier Leitfragen, die ich für euch aufgeschrieben habe. Ihr habt euch auf diese vier Leitfragen vorbereitet. Wir gucken mal, wie immer, ob uns die helfen oder ob wir die ganz schnell ad acta legen und gucken, wo wir uns so langhangeln. Aber erstmal so die Frage, erstmal so noch, wir gehen nochmal ganz kurz zurück, gehen noch nicht so ganz deep rein nach dieser Anmoderation, sondern erstmal so die Frage, was glaubt ihr denn, Maxi und Robin, warum faszinieren uns Apokalypsen so sehr? Also uns, aber vielleicht auch, warum ist das so ein bekanntes popkulturelles Motiv? Warum gibt es immer wieder neue Zombie-Apokalypsen-Filme und die nächsten werden wahrscheinlich gerade schon produziert? Robin, hast du so eine Antwort, warum dich das fasziniert oder warum auch vielleicht die Welt so fasziniert ist von Apokalypsen?
Ja, also ich glaube, das ist, oder meine Vermutung, meine Herangehensweise an die Frage war so zu schauen, worum geht's da denn eigentlich? Eine Welt verfällt in das Chaos oder wird vom Bösen überrannt, etwas, was als nicht gut empfunden wird. Und dann stellt man da Charaktere rein, die irgendwie mit diesen Herausforderungen umgehen müssen. Und im Prinzip ist es ja dadurch ein Konflikt zwischen siegt das Chaos beziehungsweise das Böse oder gibt es noch Hoffnung, gibt es das Gute, siegt die Gerechtigkeit so. Und das jetzt im Prinzip dann übertragen auf unsere Realität. Wir erleben gerade Kriege, wir erleben große gesellschaftliche Veränderungen oder drohende Gefahren wie Klimawandel, Rechtsruck, was weiß ich was. Da dann zu gucken, okay, wie gibt es auch eine Hoffnung für uns? Gibt es eine Hoffnung für diese Welt? Und da geben, finde ich, dann diese popkulturellen Beispiele Versionen, wie Menschen mit solchen Herausforderungen umgehen können. Manchmal natürlich fiktiv Fantasy-like, also Zombies sind ja jetzt keine Realität von unserer Welt, aber so sich mit verschiedenen Szenarien. Fallout ist ja genauso eine Dystopie mit Atomkrieg und
Tolles
was weiß
Spiel
ich
auch.
was. So, wie dann Menschen in diesen Zusammenhängen damit umgehen und vielleicht auch, ich sag mal, so eine Art von Ermächtigung passiert. Ich als Charakter, der da über Ausgang, über Triumph und Niedergang sozusagen entscheidet, suche einen Weg, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und ich glaube, das ist so ein elementarer, eine elementare Grunderfahrung, sage ich jetzt mal, oder diese Wahrnehmung von Kampf von Gut gegen Böse, was sich darin widerspiegelt, dass ich glaube, dass das der Grund für diese Faszination ist oder sein könnte, zumindest.
Und was fasziniert dich selber so daran? Oder findest du Apokalypsen? Ist es sowas, wo du merkst, das findest du immer wieder interessant, oder ist das eher ein Motiv, was dich nicht so auch in Resi vielleicht reizt? Sind es vielleicht andere Dinge eher?
Ja, mir persönlich fehlt manchmal so der Kontext, nenne ich es jetzt einfach mal. Also nicht, dass ich das jetzt erleben möchte, was die Leute in Resident Evil da
Gut,
erleben.
auf keinen
Das jetzt
Fall.
nicht, sondern auf bitte, wirklich auf gar keinen Fall. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ob Resident Evil und dieser Raccoon City Vorfall so eine lokale Begrenzung
Ja.
war oder dann wirklich
Lustig,
weltweit
ja.
sich
Das habe ich auch schon
ausgebreitet
gedacht
hat.
in
Klar,
Vorbereitung. Das wird in Resi nie thematisiert, oder? Das ist irgendwie, ja.
ja. Also wir haben dann immer so lokale
Genau.
Ausbrüche sozusagen in Afrika, Resident Evil 5,
Genau.
Resident Evil 4, Spanien oder Osteuropa. Ich bin mir da nicht so
Ich
ganz
lasse immer
sicher.
Spanien, aber ja.
Dann natürlich vor allem, ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, das genau zu lokalisieren. So, es gibt immer dort, wo Umbrella sozusagen unterwegs war oder Wissenschaftler von Umbrella, dann so lokale Ausbrüche, aber die weiten sich ja gar nicht auf die ganze
Ja.
Welt aus. Das heißt, die Mehrheit der Menschen wird vielleicht überhaupt nichts davon mitbekommen oder davon
Ja.
drangsaliert werden. So, und dann ist man aber eben eine Spezialeinheit und muss da irgendwie eine Lösung finden oder zumindest mal lebend da rauskommen. Und irgendwie, so als Story, als Spiel kann ich da dann schon relaten. Ich möchte dann da natürlich raus. Ich möchte diese Herausforderung, das Böse überwinden. Frag mich dann aber schon, das ist so weit jenseits meiner Lebenswelt, meiner Realität, dass das schon zu
Ja,
fiktiv ist sozusagen. So, und dann ist es eher so ein Ausflug in eine Dystopie, die mich dann schon irgendwie fasziniert, aber nichts mit meinem Leben
Ja.
so zu tun hat,
Maxi,
irgendwie.
wie ist es bei dir? Findest du Apokalypsen faszinierend, spannend? Und wenn ja, warum?
Also ich finde, also ich habe auch überlegt bei der Frage, warum faszinieren uns Apokalypsen so sehr? Da ging es mir, glaube ich, ähnlich wie Rob. Also ich glaube, erstmal sprechen apokalyptische Erzählungen, ich sage mal, was zutiefst Menschliches an. Auf der einen Seite irgendwie diese Angst vor dem Kontrollverlust und gleichzeitig irgendwie, du hast die Jahreslosung schon angesprochen, diese Sehnsucht auch nach dem Neuanfang. Ne? Wenn in Geschichten die Welt untergeht, dann brechen ja oft auch die Strukturen unserer Gesellschaft zusammen. Und dann geht es dann wieder um diese Grundfragen. Wem vertraue ich? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Was ist wirklich wichtig? Also eigentlich geht es ja irgendwie so um Reinigung. Ne? Also ich meine, finde ich jedenfalls, alles Unechte fällt weg. Und als Pfarrer würde ich auch sagen, da steckt für mich auch ganz zutiefst die Sehnsucht nach dem Neuanfang drin, in dem christlichen Glauben an sich auch irgendwie. Ne? Die Bibel erzählt ja nicht nur davon, dass Dinge zu Ende gehen, sondern auch davon, du hast es ja schon angesprochen, dass Gott Neues entstehen lässt. Weltuntergang ist ja nie das letzte Wort, sondern irgendwie auch das Wort der Hoffnung.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich kann es schon nachvollziehen. Ich mochte zum Beispiel I Am Legend, den Film mit Will Smith, sehr, sehr gerne. Tatsächlich erwische ich mich manchmal selber dabei, wie ich so in Gedanken abschweife und mir so vorstelle, wie würde ich jetzt überleben, wenn jetzt, keine Ahnung, ich wach werde und alle Menschen sind plötzlich weg. So, dann denke ich mir, das sind schon manchmal so Gedankenspiele, denen ich mich dann so nachgeben sehe oder fühle so. Und da, ich kann das schon nachvollziehen, dass das ein sehr, also ich für mich finde das total spannendes popkulturelles Motiv. Wie würde ich damit umgehen, wenn jetzt nicht Zombies plötzlich Realität werden, aber wenn plötzlich alles ändert und dadurch sich ändert. Also wenn plötzlich alle Menschen vielleicht weg wären oder nur noch 1000 Menschen da wären oder 144.000 Menschen oder wie viele auch immer. Also von daher, ich finde die Faszination daran kann ich total nachvollziehen. Am ehesten tatsächlich halt diese. Was macht das auch mit der Natur? Wie wir unsere Erde plötzlich ohne Menschen? Es gibt ja verschiedene andere Dystopien. Also Apokalypse und Dystopie ist ja oft auch so, sind ja Geschwister, kann man sagen, sind nah beieinander. Aber das ist so für mich die spannendste eigentlich so. Und da merke ich schon, ich mag das auch als Film. Also ich finde Will Smith und I Am Legend zum Beispiel einen total genialen Film. Den gucke ich sehr, sehr gerne. Und ja, auch in Videospielen. Ich meine, Sons of the Forest ist ja auch so ein Beispiel, aber auch viele. Mein Minecraft ist ja auch irgendwie ein Spiel, jetzt kein apokalyptisches Spiel, aber zumindest ein Spiel, wo du alleine bist und etwas gestalten darfst. So, und das ist halt eher oft das, was mich daran reizt. Dieses, Wie geht man jetzt mit diesem Veränderten um, mit dieser Situation, die plötzlich so komplett anders ist als alles, was vorher da war und hoffentlich auch je da sein wird, so? Und wie würde ich in dieser Situation reagieren? Das sind halt so Gedankenexperimente, die ich dann so gerne mache. Genau. Ja, dann lasst es doch mal ganz konkret werden. Wie geht ihr denn mit der Offenbarung des Johannes um? Also, es ist, wie gesagt, ich habe mich da noch ein bisschen eingelesen, es ist mittlerweile unumstritten, dass eben nicht Johannes der Evangelist das auch geschrieben hat, also das Evangelium ist. Und die Briefe sind von Johannes, dem Jünger Jesu, aber eben die Offenbarung des Johannes, das ist mittlerweile klar, kommt von einer anderen Person, die eben diese sieben Gemeinden da im Blick hat und dann diese sieben Gemeinden auch diese Offenbarung eben schreibt. Wie geht ihr damit um mit diesem Buch? Ist es was, was ihr fest in eurem Bibelleseplan eingebaut habt? Ich habe jetzt auch mittlerweile gelesen und erfahren, auch manche Kirchen, gerade in der Ostkirche, darf die gar nicht gelesen werden, die Offenbarung. Da war das lange Zeit gar nicht Teil des Kanons, und wohl auch heute gibt es auch manche Gemeinden, da findet eben die Offenbarung des Johannes tatsächlich nicht statt in der Bibellese. Also da wird das im Gottesdienst
Krass.
nicht laut gelesen. Wie geht ihr damit um? Ist es für euch ein Buch, was ihr, ein, ist es für euch ein Buch mit sieben Siegeln? Oh Mann, jetzt wird's deep, jetzt höre ich auf. Ja, Maxi, sag dir doch mal gerne, was sind die Offenbarungen für dich für so einen Stand in deinem Leben, in deinem Christsein auch?
Also, ja, das Buch der Offenbarung ist ein Buch, was ich ehrlicherweise erst einmal durchgelesen habe im Studium. Das muss ich ehrlich gestehen. Also, das habe ich, haben wir im Studium, als wir Griechisch hatten, da ging es auch um viele Bilder bei Platon, wo es dann auch um Höhlengleichnis geht und um dieses Licht-Dunkel, was ja auch viel bei Johannes eine Rolle spielt. Da kam das mal vor. Und ich weiß noch jetzt, glaube ich, wie überrascht ich war, wie viele popkulturelle Sachen doch da immer aufgegriffen worden sind. Du hast ja eben schon erwähnt, diese Reiter der Apokalypse, ne, die Monster aus dem Meer, ne, und da habe ich auch gedacht so, okay, wow, jetzt weiß ich, wo die ganzen Filme ihre Sachen her haben. Ne, das ging mir so ein bisschen, da war ich so ein bisschen überrascht. Genau, also ich, bisschen theologischer Background, ist ja vielleicht auch ganz interessant für die Leute. Ich meine, Johannes, der schrieb ja kulturhistorisch ja auch vor allen Dingen an Christen, die unter dem römischen Imperium gelitten haben. Und also sozusagen, da, für die war das damals das Buch, wo das ausgelegt worden ist. Und er schrieb an Christen und Christinnen und hat da vor allen Dingen eine Botschaft, zumindest in der neutestamentlichen Auslegung ist es so, dass die Mächte dieser Welt, die wirken vielleicht übermächtig, aber das ist nicht das letzte Wort. Also, dass die Bedrohungssituation, in der er lebt, das ist nicht die letzte, ist nicht das Letzte. Und deswegen ist eigentlich das Buch der Offenbarung gar kein Katastrophenbuch, sondern eher von der Grundthese her eigentlich ein Hoffnungsbuch für die ersten Christinnen und Christen, die in der Verfolgungssituation gelebt haben. Und das hat mir nochmal so, als ich das im theologischen Seminar, im neutestamentlichen Seminar gehört habe, gedacht, okay, das ist eine Botschaft, die möchte ich noch mehr verbreiten. Also diese Hoffnungsperspektive, die für mich da durchschimmert. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und natürlich sind die Motive der damaligen Zeit auch geschuldet, muss man sagen. Aber ich finde es krass, dass die immer noch heutzutage eigentlich aufgegriffen werden. Und auch bei sowas wie Resident Evil anscheinend irgendwie auch da auch die Samen sozusagen davon herkommen, sage ich jetzt mal.
Okay, aber das heißt, in deinem Leben findet die Offenbarung also nicht statt, oder wie habe ich das jetzt
Wenig,
verstanden? Also,
wenig,
okay.
wenig, muss ich schon sagen.
Ja, was du jetzt letzt gesagt hast, ich habe einen sehr guten Podcast auch zur Offenbarung gehört, kann ich dir empfehlen, können wir auch gleich verlinken. Das ist auch von einem Theologen, und der sagt dann auch am Ende, ja, eigentlich ist das ja ein Buch der Hoffnung und eigentlich ist es ja ein Buch des Neuanfangs und sowas. Er arbeitet aber auch sehr gut heraus, dass es ja eben damals nicht für alle Christinnen und Christen galt, dass die verfolgt wurden, sondern wahrscheinlich halt für diese sieben, die ja auch die Offenbarung bekommen haben. Aber es ist auch, wird manchmal so dargestellt, da habe ich mich auch selber bei erwischt, dass gesagt wird, ja, damals wurden alle Christinnen und Christen verfolgt, aber das ist eben wahrscheinlich nicht so. Also vielleicht diese sieben war es vielleicht extrem, deswegen haben die das vielleicht sehr gebraucht, dass das mal denen so gesagt wird. Aber es wäre auch falsch zu behaupten, also das hast du jetzt nicht so explizit gesagt, sondern das war für mich einfach nochmal so ein Augenöffner zu sagen, ja, es galt eben nicht für alle Christinnen und Christen,
Ja.
dass sie verfolgt wurden. Und ich kann den Reflex total verstehen, zu sagen, ja, am Ende wird alles gut so, und das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde aber, also nur für mich ganz persönlich, ich finde, das wird dem Buch der Offenbarung nicht gerecht, weil ja, das kommt am Ende. Am Ende sagt Gott, ich mache alles neu. Und in dieser Auslegung heißt es dann auch, ja, am Ende ist Gott in Kontrolle. Gott hat alles in der Hand. Gott wird alles neu machen. Halleluja und Amen und let's go und da freue ich mich drauf. Aber trotzdem gab es davor halt eben Drachen. Trotzdem gab es davor den Satan, der da explizit genannt wird. Trotzdem gab es davor die Katastrophen. Es gibt ganz viel Donner und Grollen und Blitz und Zähneknirschen und Tränen und Leid und sowas. Und ich finde, zu einem ganzheit, also ich ganz persönlich finde, ganzheitliche Betrachtung der Offenbarung gehört für mich das auch dazu. Und ich für mich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Ich finde das, habe ich ja schon gesagt, eines der schwierigsten Bücher der Bibel,
Ja.
eines der herausforderndsten Bücher der Bibel. Ich für mich finde es aber gleichzeitig auch zu kurz, einfach nur auf die Hoffnung. Und deswegen die Jahreslosung, ne? Das ist das 21. Kapitel. Davor kommen aber noch 20 andere Kapitel und denen geht es ganz schön ab so. Und ich habe das gelesen und ich habe Angst bekommen. Ich sag's so, ich habe Angst bekommen, weil ich dachte, es wird ja auch viel gemahnt, ne? Johannes mahnt am Ende, wer jemand nimmt ein Wort dazu oder lässt ein Wort weg bei der Lese oder bei der Auslegung. Es geht viel darum, klug zu sein. Es geht viel darum, sich richtig zu entscheiden. Und ich habe gedacht, boah, ich hoffe, ich entscheide mich richtig. So, klar, ich glaube an Gott, ich hoffe darauf, ich vertraue darauf. Halleluja, Amen. Und es ist jetzt auch keine alltagsbestimmende Angst, die ich da fühle. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Und dennoch habe ich das Buch gelesen und gedacht, boah, krass, wenn das so kommt. Oder vielleicht auch nur annähernd so kommt. Oder ich weiß nicht, wie es kommt. Ich merke, je älter ich werde, desto weniger weiß ich über Gott. Wer ist Gott? Wer ist die Bibel? Ich weiß, ich vertraue ihm, ich glaube an ihn. Aber ich finde es zu kurz gedacht, einfach nur zu sagen, ja, das sagt am Ende wird alles gut so. Hoffentlich wird das so sein. Ich glaube daran, dass es das so sein wird. Aber davor dürfen viele Leute ganz schön viel Scheiße fressen.
Ja.
So. Scheinbar zumindest. Rob, was ist deine Meinung? Wie gehst du damit um?
Ja, historisch gesehen hat die Offenbarung des Johannes für sehr viel Verwirrung gesorgt, glaube ich. Und deswegen stehe ich diesem Buch sehr kritisch gegenüber, weil es eben genau zu solchen Gesprächen kommt, wie du sie, Ruben, gerade auch schon erwähnt hast. Wie konkret kann man das jetzt lesen? Wer ist mit dem Antichristen gemeint? Wer ist mit der Hure Babylons gemeint? Wer ist bla und so weiter und so weiter? Und es wurden in den letzten 2000 Jahren, also so lange existiert das Buch zwar noch nicht, aber die letzten 1900 Jahre vielleicht, wurde so viel herumgedoktert und gedeutet an der Auslegung dieses Buches, dass ich mich letzten Endes darauf irgendwie. Also, dass ich mich von diesem Buch auch distanziere, so,
Ja, kann ich
weil
verstehen.
ich es nicht weiß, weil ich es einfach nicht weiß, wie ich das zu deuten habe. Und deswegen kann ich diesen Impuls verstehen, zu sagen, am Ende steht der Sieg von Jesus Christus über all diese Chaosmächte und Gott macht diese Welt neu, es wird kein Leid mehr geben. Und wir werden alle in Frieden und ohne Krankheit und was weiß ich was alles gemeinsam in also leben und vereint und versöhnt mit Gott sein. So, und das ist tatsächlich auch das, was ich damals aus meiner theologischen Ausbildung als den einen Satz mitgenommen habe, wo es um die Offenbarung ging: Jesus gewinnt, mehr braucht ihr quasi nicht zu wissen.
Ja.
So, das ist eine sehr überspitzte Zusammenfassung. Wir haben uns mindestens ein halbes Jahr mit der Offenbarung auseinandergesetzt. Aber im Prinzip das immer als Grundlage zu nehmen, wenn ihr an der Schrift, also an diesem Buch verzweifelt, denkt an das Ende, Jesus gewinnt, egal wie groß das Leid dazwischen ist und wie das auch immer ausgelegt werden soll. Und du hast es auch schon erwähnt, Ruben, ganz spannend finde und was ich auch so einen Schlüssel vielleicht finde zur Herangehensweise an das Buch sind diese 7-Cent-Schreiben. Also das ist ja der Fachbegriff dafür, dass diese Offenbarung, diese Apokalypse des Johannes an 7, ja,
Gemeinden.
Gemeinden
Ja.
gerichtet war, die jeweils unterschiedliche Vorzüge, aber auch unterschiedliche
Ja.
Struggles hatten. Und das folgt alles auch in einem gewissen literarischen Schema und so weiter. So, aber da auch zu gucken, okay, welche Kritik wird da geäußert, aber auch welches Lob und welche Tipps werden gegeben, wie sich die einzelnen Gemeinden ändern müssen, um diese später folgenden Herausforderungen auch zu überstehen. So, also so lese ich diese Zen-Schreiben, dass man daraus, ich sag mal, Impulse auch irgendwie ableiten kann, wie man auch so eben ganz schwierige Zeiten, vor die die Menschheit gestellt ist, auch überleben kann und wie man seinen Glauben in, ich sag's jetzt mal ganz fromm, in rechter Weise weiterhin leben kann. So. Und das sind so für mich eigentlich so die beiden Schlüsselpunkte in meinem persönlichen Umgang mit der Offenbarung, die sieben Sendschreiben als Hinweise und Hilfsmittel zu sehen, aber gleichzeitig eben die langfristige Perspektive im Blick zu behalten bei all den Herausforderungen, die vielleicht auf uns warten und die uns auch vielleicht wirklich verängstigen und in Verzweiflung treiben. Also mich, also ganz aktuelle Geschehnisse, die bringen mich auch zum Verzweifeln. So, ja, und das lässt mich manchmal an der Menschheit wirklich auch verzweifeln.
Auf
Aber
jeden Fall.
Gott verspricht durch die Worte des Johannes halt, am Ende wird alles gut. Das ist die langfristige Perspektive. Und warum das alles jetzt passiert, keine Ahnung. So, das verstehe ich als kleiner Mensch mit meinen Gedanken nicht. Aber Gott verspricht, es wird alles gut. Und das ist die Hoffnung, die für mich im Umgang mit der Offenbarung einfach wirklich am wichtigsten ist und was zählt. Und alles andere ist sehr subjektives Auslegen und irgendwie, was heißt Beiwerk? Das klingt jetzt so abfällig, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sage. Das ist für mich nicht der zentrale Punkt, so im Umgang mit diesem Buch. Gelesen habe ich es mindestens zweimal und in Ausschnitten auch öfters. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es mal mit Jugendlichen in so Abschnitten gelesen habe, so sieben zentrale Stellen des Buches und so. Und
Schön,
wir da
sieben.
dann auch ins Gespräch,
Da ist die
ja,
sieben wieder, ja. Sehr gut.
natürlich sieben. ja, so und dann mit denen ins Gespräch gekommen bin, weil das sie auch sehr interessiert hat und so. Genau, aber jetzt so, also wenn ich jetzt die Wahl habe, welches der 66 biblischen Bücher ich jetzt so als nächstes lese, würde ich sagen, da kommt erstmal ganz, ganz viel
Kommen
anderes
65 vor, ja.
und dann irgendwie so, ja, so manche Propheten finde ich jetzt auch nicht so ganz
Ja,
toll.
genau.
Ja, aber ja, da gibt es andere, die ich wesentlich mehr favorisiere. Genau, ja, so viel da vielleicht dazu.
Okay, aber das heißt, für euch beide ist es schon so, dass diese ja sehr konkreten Bilder, die die Bibel da malt, also die Offenbarung malt, die Johannes da malt, und zwar so konkret, dass diese Wesen ja beispielsweise beschrieben werden, also auch diese Abfolge der Dinge. Da manches ist auch, also die Zahlen mit ein Drittel, ein Viertel und sowas bauen ja auch teilweise aufeinander auf, steigern sich ja auch, die Dramaturgie des Ganzen steigert sich, es sterben mehr Menschen und es kommen schlimmere Wesen, hat man manchmal das Gefühl, und die Frau, die schwanger ist und alles. Sind das denn für euch alles, also jetzt mal nicht gesamtbiblisch, sondern lasst uns mal kurz so auf der Offenbarung bleiben. Sind es für euch alles Dinge, die interpretiert werden müssen, oder glaubt ihr, dass das so kommen wird? Oder vielleicht schon so mal, was passiert ist? Was ist das für euch als, also mal ganz konkret quasi gefragt? Ist das für euch eine Metapher? Ist das für euch eine Anleitung, eine Schrittabfolge, eine Chronologie eines, also bisher gab es ja keine Drachen auf der Welt, aber irgendwann wird es auf jeden Fall einen Drachen geben. Irgendwann wird es diese Heuschrecken mit Menschengesichtern und Harnisch geben. Oder ist es für euch in diesem Konkreten mehr ein, also selbst Martin Luther hatte ja seine Probleme. Also ich glaube, es wird ja deutlich, wir haben ja alle Probleme mit der Offenbarung und wir sind ja in guter Gesellschaft. Ja, es gab viele, viele Menschen, die ihre Probleme damit hatten. Gleichzeitig gab es auch viele, viele Menschen, die gar keine Probleme damit hatten. Im Gegenteil, die Offenbarung als eine Anleitung gelesen
Ja,
haben
ja.
für das zeitgenössische Geschehen, was gerade passiert. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch Jahrhunderte vor uns. Was ist es für euch? Ist es, genau, ist es eine Metapher? Ist es eine Schreckensgeschichte? Was ist es für euch? Maxi, du darfst gerne anfangen. Was ist es für dich?
Also ich weiß nicht mit dem, ich glaube, ich sehe jetzt nicht sozusagen, dass ich jetzt jeden Tag gucke und, oh, was könnte jetzt das sein und so weiter. Wie könnte man das interpretieren? Wie kann man das deuten? Das sehe ich mich jetzt nicht machen. Ich glaube halt immer, die Frage zielt ja so ein bisschen darauf hinaus, auch allgemein gesprochen, wie, Wie gehe ich an die Bibel heran? Und ich sage mal wieder, sage ich meinen Schülern, das sage ich meinen Konfis, sage ich mir aber auch selber immer wieder, die Bibel ist für mich oder enthält für mich die Erfahrung der Menschen mit Gott. Und ich glaube, dass die Menschen damals in den Bildern, in denen sie gelebt haben, in den Gedanken, die sie sich gemacht haben, dass sie diese Erfahrung da hineingegossen worden sind. Und das heißt, meine Aufgabe ist es als jemand, der am, wir nehmen am 9. März auf, um, jetzt haben wir ja gerade 12 Uhr, mit meinem Wissen, mit meinem Background darauf zu reagieren und da, das auch, ich sag mal, in meiner Beziehung zu Gott mit einfließen zu lassen. Und von daher würde ich sagen, für mich jetzt gesprochen, bin ich jetzt nicht immer auf der Suche nach den Drachen und so weiter und nach der 1:1-Auslegung, so wie es ist, sondern versuche das mit dem Wissen, was ich habe, zu interpretieren. Und von daher, dass die Bilder, die ich da sehe, sehe ich nicht als genaue Anleitung, genau so, wie es da geschrieben ist, steht, sondern es ist ja ist eine Bedarf der Interpretation, die ich mit meinem Wissen habe und versuche, das umzusetzen in meinem Leben. Also von daher, so, ja, so würde ich sehen.
Rob, wie ist es bei dir?
Also für mich, es ist so schwierig. Ich finde es so, 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 so schwierig, wirklich. Weil es schon so oft Situationen gab, die so furchtbar waren, dass ich einfach nur nachvollziehen kann, dass es die Menschen damals bewegt hat, ob das jetzt die Endzeit ist. So. 17. Jahrhundert, die Pest. Über 50% der Menschheit stirbt. 50%? Was ist denn heute damit vergleichbar? Also, ne? Oder dann Drittes Reich. 7 Millionen Juden werden verfolgt und getötet. Also, was kommt daran? So. Und dann denke ich mir so, ja, also klar, Irankrieg. Und verschiedenste andere Konflikte, auch wieder der Aufstieg von irgendwelchen machthungrigen Menschen, Eliten, die Kinder missbrauchen, Stichwort Epstein-Files oder so, ja. Also so grausam, aber was kommt an so etwas ran, an sowas Bösem oder ich sag mal, also was heißt schicksalhaft bei einer Krankheit, also so eine Seuche. Das kann ich mit meinem Leben einfach nicht in Verbindung bringen. So. Und dementsprechend weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es wirklich eine zeitliche Abfolge ist, weil manche Punkte werden zu jeder Zeit irgendwie zutreffen, glaube ich. Und mir fehlt da irgendwie die Überzeugung, so, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo das jetzt endlich aber sowas von endgültig und das ist jetzt das allerletzte Mal und so weiter eintritt, das bräuchte irgendwie so eine massenhafte Überzeugung, dass für jeden ganz selbstverständlich klar ist, das ist jetzt die Endzeit. So. Keine Ahnung. Und das fehlt mir. Ich weiß auch nicht, ob das jemals kommen wird, weil wir leben heute im 21. Jahrhundert. Die Pest existiert zwar noch, aber ist jetzt auch schon in seiner Krassheit 500 Jahre vorbei. So, das Leben geht weiter und ja, was mache ich jetzt mit diesen apokalyptischen Texten? So, das ist eine Kopfnuss, die ich nicht lösen kann.
Ja, vor allen Dingen
Und
wird
insofern,
sie
ja.
Kopfnuss ja dadurch noch härter, dass diese Offenbarung, das wird ja auch ganz deutlicher in der Naherwartung auch formuliert wurde. Also das wird ja auch,
Ja.
also ganz vieles in der Bibel und auch die Offenbarung macht deutlich, das dauert nicht mehr lange, bis das kommt. Und dass dann
Ja.
Menschen an verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben und in der Menschheitsgeschichte, also nachdem die Offenbarung geschrieben wurde, logischerweise, und sie verfügbar war, dachten, dieser Zeitpunkt
Ja.
ist jetzt, ist ja auch
Ja,
erstmal total
genau.
nachvollziehbar. Also, ja.
Ja. Und das hat auch wieder so seine Schattenseiten. Also, Maxi, da musst du mir jetzt helfen oder ihr beide müsst mir helfen. Es gab doch dieses Täuferreich zu
Ja,
Münster,
genau.
oder? So, wo irgendjemand in Münster, in unserem deutschen Münster, gesagt hat, so, das ist jetzt hier dieses neue
Ach
Reich,
so.
und ich bin derjenige, der das jetzt einleiten wird, so nach dem Motto, so, und wo die dann hinterher über Leichen
Ja,
gegangen
genau.
sind und das wirklich ganz schrecklich war, wo die Stadt dann belagert wurde und noch zu noch mehr Toten geführt hat und hey, Es war komischerweise nicht das allerletzte Ende. So, und das macht mich einfach sehr vorsichtig. So, zu viel in Dinge hinein zu interpretieren, immer mit dem Wissen, dass meine Sicht auch falsch sein könnte, weil ich nicht so vom Heiligen Geist oder was auch immer die Menschen damals erfüllt hat, mich so zu dieser Überzeugung gebracht hat, so ich bin jetzt derjenige, der jetzt die einzige Wahrheit kennt und sagt, wo es lang geht und Sprachrohr Gottes bin. Natürlich bin ich das irgendwie als einer der Wolke der Zeugen so, ja, ich darf von Jesus Christus sprechen, ich darf ihn bezeugen und so weiter, aber ich habe keinen Einblick über Gottes Pläne, was die Apokalypse, was die Endzeit angeht. Und ich würde auch, glaube ich, gefühlt jedem erst einmal misstrauen, der behauptet, diese Wahrheit gefunden zu haben. So. Ich würde das erstmal ganz, ganz versuchen, ganz kritisch von außen zu betrachten, ob das jetzt den Menschen wirklich auch zum Guten dient oder nicht.
Ja,
So.
das wäre mal eine
Und
interessante Überlegung, was würde
ja.
passieren, wenn Johannes jetzt heute quasi leben würde und mit diesen Worten, mit diesen Bildern bei Instagram wäre und sagen würde,
Ja,
das ist
klar.
nah, das kommt. So, ne? Quasi,
Ja,
wie würde
ja.
das aufgenommen werden?
Aber es gibt ja immer wieder Menschen, die genau das von sich behaupten.
Ja,
Sie sind der Wiedergeborene oder der wieder Auferstandene oder also ja, sie sind
oder sie haben Eindrücke
ja.
von, also da gab es ja auch gerade
Genau.
wieder spannende, also spannende und traurige Skandale aus Amerika. Aber genau, das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, genau. Also das lässt mich einfach sehr vorsichtig werden und ja, mich fragen, wie, also ich hoffe einfach auf eine Eindeutigkeit von Gott ausgelöst und nicht von einem einzelnen Menschen, dessen Identität angezweifelt werden kann. Ich erhoffe mir von Gott einfach eine Eindeutigkeit, wann es soweit ist. So. Und davor werde ich erstmal ganz grundsätzlich sagen, ja. Ich beobachte mal, aber ganz im Ernst, vielleicht bist du einfach nur jemand, der vielleicht irgendwie eine psychologische Beratung bräuchte oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Naja, und vielleicht so
Ja,
als abschließenden Gedanken, nur weil wir nicht wissen, wie es wird, heißt es ja nicht, dass wir nicht im Jetzt auch aktiv werden können. Also
genau,
das heißt
richtig.
ja, also das hat keiner von euch gesagt. Ich will nur ermutigen, euch alle ZuhörerInnen. Ja, ich kann mich da gut anschließen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich lese das. Es fordert mich heraus. Ich will es gleichzeitig auch ernst nehmen. Also jetzt nicht so ernst, dass ich jetzt halt denke, genauso wird das. Also ich denke, das muss ausgelegt werden. Das braucht Auslegung. Das muss. Ich finde, Interpretation und Auslegung ist noch was anderes. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Duden stehen würde, aber für mich wäre es eher, es muss ausgelegt werden für Menschen und auf jeden Fall auch immer im Hinblick aufs Evangelium, weil das sind keine Jesus-Worte, also nicht, das sind keine Worte, die direkt von Jesus gesprochen wurden. Also auch wenn es Dinge in der Offenbarung dann gibt, die vermeintlich Jesus spricht, schon, aber es ist ja eben kein Evangelium, das will ich damit sagen. Und das deklassiert für mich nicht direkt die Offenbarung, aber das macht für mich nochmal deutlicher, dass es auch eben, ja, hineingedeutet werden darf in unser Leben und in unser jetziges Tun. Und das finde ich nochmal sehr wichtig. Die Offenbarung macht mir Angst. Ich sag's so, macht mir auf jeden Fall Angst, aber sie soll mich nicht davon abhalten, jetzt heute das Richtige zu tun für meinen Nächsten zu lieben. Oder das macht für mich auch nichtig, weil ich nichtig, was Jesus sagt, nämlich das Glaube, Liebe, Hoffnung zum Beispiel, diese drei, die größten sind und so weiter. Also diese ganzen Sachen. Und trotzdem will ich diese Angst auch zulassen und trotzdem will ich dieses Buch auch lesen. Gehört es nun mal zu dem Kanon, den wir Bibel nennen, dazu und soll der auch wenn er mir Angst macht, auch wenn es mir Sorge bereitet, auch irgendwie Platz haben. Ich will das nicht ausklammern, sondern ja, die Kraft haben, hoffentlich das irgendwie auch in meinem Christsein stattfinden zu lassen und mich dennoch nicht abhalten zu lassen, das Gute zu tun, das Richtige zu tun, wie du ja auch gesagt hast, jetzt heute und zu überlegen, was kann das jetzt sein?
Das finde ich so wertvoll. Also für mich setzt das die Offenbarung auch in den gesamtbiblischen Kontext so inklusive vor allem als Jesus Christus der Schlüssel sozusagen für die gesamte Bibel, für uns als Christen zumindest. So, aber es muss auch in einen Kontext unserer Zeit gestellt werden. Also geht ja gar nicht anders. Wir können ja nicht so denken wie die Leute vor 300 Jahren oder in 200 oder so. Das geht ja nicht.
Richtig,
Wir können nur so
richtig.
denken, wie wir denken. So, und das finde ich wichtig. Und dann, ja, gehe ich voll mit dir so gucken, was sind die Lehren Jesu von Paulus, die ins Hier und Jetzt gehören, was uns hier hilft, Gottes Reich zu bauen. Und da dann vielleicht auch tatsächlich ein kleines Stück darauf hinwirken, dass diese Welt immer mehr zu dem wird, wie es dann am Ende der Apokalypse, also der Offenbarung des Johannes dann auch steht. Das ist ein gerechter, ein friedlicher, ein,
Ein schöner Ort,
ja,
oder?
ein
Das
Ort
klingt
wird,
sehr schön
ein,
auch. Ja.
genau, ein Ort, in, zu dem man sich hinsehnt, so wird.
Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und ich hoffe, ihr könnt als ZuhörerInnen dieses Podcasts jetzt voller Hoffnung in euren Alltag gehen. Trotz der Angst, die wir vielleicht manchmal verspüren über das, was wir in der Bibel lesen, über das, was in den Nachrichten ist. Ich glaube auch daran, dass am Ende alles gut sein wird und dass God in control ist und dass am Ende alles neu und gut und richtig sein wird. Und ich wünsche dir Kraft und Segen für die Situation, in der du gerade steckst, wenn vielleicht gerade nicht alles neu und schön und gut ist. Ich wünsche dir Kraft und Hoffnung, dass es irgendwann so sein wird.
Ja,
Auf jeden
Gottes Segen
Fall.
euch. Alles
Yes.
Gute. Folgt uns gerne, jetzt kommen wir zu den irdischen Dingen, auf Instagram, auf YouTube und auf Twitch. Werdet Teil von Faith and Pixels. Ihr seid schon Teil, wenn ihr das hört. Erzählt uns gerne darüber, was ihr von der Offenbarung haltet, wie ihr mit all diesen Themen, mit all diesen Dingen umgeht, was ihr dazu denkt, was eure Gefühle dazu sind, wie ihr euch diese Heuschrecken mit den Gesichtern vorstellt. Ich finde das so krass, diese Heuschrecken. Also die werden mich, glaube ich, noch verfolgen.
Ja, die haben's dir angetan.
Und vielleicht noch eine Info in eigener Sache. Anfang April werden wir ein Jahr alt. Faith and Pixels hat Geburtstag. Und am 7. April abends wird es ein Faith and Pixels Quiz geben. Da könnt ihr einen Faith and Pixels Pulli und eine Faith and Pixels Kappe gewinnen. Es wird Fragen rund um Faith and Pixels geben. Schaltet da gerne ein ab 20:30 Uhr auf Twitch. Wir werden es in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal erwähnen. Aber hier schon mal, haltet euch den 7. April abends frei. Da gibt es einen Geburtstags-Quizabend. Und ich hoffe, ihr seid alle mit am Start. Yes, nochmal, Gottes Segen euch, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Bis dann.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yiit, dem evangelischen Content-Netzwerk.